Gottes Ordnung in einer gefallenen Welt. Gottes Ordnung in einer gefallenen Welt. Nun, hauptsächlich geht es mir heute darum, anhand der Bibel zu prüfen, wie wir als Christen in dieser Welt mit menschlichen Autoritäten und Institutionen umgehen sollen. Aber im Nachdenken über dieses Thema, das in diesen Tagen durchaus auch eine gewisse Brisanz und auch emotionale Spannung mit sich bringt, da ist mir aufgefallen, wie wichtig es eigentlich ist, es in einem etwas größeren Rahmen zu setzen, damit wir die Aussagen der Schrift richtig einordnen, richtig verstehen können. Und darum also der etwas allgemeinere Titel. Im Laufe dieser Lehrstunde werden wir aber uns dann auch schwerpunktmäßig mit dem Verhältnis des Christen zur staatlichen Obrigkeit beschäftigen. Ursprünglich hatte ich geplant, das in einer Lehrstunde zu machen. Jetzt habe ich einen kompletten großen Teil ausgegliedert und will das in einer zweiten Lehrstunde behandeln, damit wir dem auch das nötige Gewicht geben können. Aber sozusagen, wir betonen heute den einen Schwerpunkt, den die Bibel setzt, und dann in der nächsten Lehrstunde ein Stück weit ein paar Prinzipien, wo wir als Christen dann auch schauen müssen, was auch mit in dieses Thema mit hineinspielt, wo wir auch in Verantwortung stehen. Der erste Punkt lautet Gottes Anordnung von Autorität. Um zu einer biblisch angemessenen Aussage zu kommen, wie wir als Christen über Regierungen, über Politiker, über staatliche Mächte denken sollten, müssen wir zunächst einmal schauen, in welches Gesamtbild diese Mächte überhaupt gehören. Es geht nämlich um Autorität, um berechtigte Vollmacht. Es beginnt bereits im Garten Eden, dass Gott dem Menschen Herrschaft gibt über die Tierwelt, über die ganze Schöpfung. Und dann aber auch innerhalb der Ehe. Die Frau ist dem Mann zur Hilfe gegeben und der Mann ist das Haupt der Frau. Paulus geht da in 1. Korinther 11 unter anderem drauf ein. Oder auch in 1. Timotheus 2. Die Menschen stehen aber unter der Autorität und Herrschaft Gottes. Schon im Garten Eden, was mit dem Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen betont wird. Hier gibt es also eine Hierarchie. Der Sündenfall ist vor allem eine Rebellion gegen dieses Herrschaftsprinzip. Eine Rebellion gegen die Herrschaft Gottes über den Menschen. Der Mensch will nämlich selbst entscheiden, was gut und was böse ist, was er tun darf und was er tun will. Er will sich von Gott nicht sagen lassen, er will sich Gott nicht unterordnen. Gleichzeitig finden wir im Sündenfall aber auch eine Rebellion der Tierwelt in Form der Schlange, die der Teufel gebraucht, gegen den Menschen. Und eine Rebellion der Frau gegenüber ihrem Mann, die allein die Entscheidung trifft und von dem Baum nimmt. Das gesamte Autoritätsprinzip wurde im Sündenfall ein Stück weit auf den Kopf gestellt. Schon im Garten Eden. Und als Konsequenz der Sünde kündigt Gott in 1. Mose 3 an, dass der Mann zwar weiter über die Frau Autorität haben soll, doch er wird die Macht missbrauchen und die Frau wird gegen die Herrschaft aufbegehren. Wir haben das in der Serie durch 1. Mose durchaus behandelt. Kampf der Geschlechter haben wir es genannt. Also ein Teil des Fluches ist, dass dieses Autoritätsprinzip zu einem beständigen Spannung wird, zu einem beständigen Kampf. Und so finden wir auch bei den Nachkommen Adams und Evas, vor allem bei Kain und Lamech, unkontrollierte und uneingeschränkte Gewalt. Beide, die sich nicht unterordnen wollen. Und als sich die Kainiten mit den Nachkommen Seths vermischten, wird das Unrecht und die unkontrollierte Gewalt so groß, dass Gott in einer Flut alles Leben vernichtet, ausgenommen der Familie Noahs und einer Auswahl aller Tierarten. Nach dem Turmbau zu Babel und der göttlichen Vertreibung werden aus den Familien, die dann sich in den unterschiedlichen Gebiete verteilen, eigene Sippen mit eigener Sprache und aus den Familienoberhäuptern auch die Stammesführer. Die einzelnen Nationen werden genannt nach den Stammesführern. Das Konzept von Nationen und Staaten wird geboren. Und unter Abraham sehen wir dann einen Fremdling unter fremder Herrschaft, den kanaanitischen Fürsten und Königen. Und doch wird ihm eine eigene Nation versprochen. Unter Mose wird das Volk die Nachkommenschaft Abrahams aus der Sklaverei in Ägypten befreit, wo sie unter Fremdherrschaft lebten, von Gott und in Kanaan durch von Gott berufene Richter vertreten, die gegen äußere Feinde ankämpften. Das Buch der Richter zeigt aber auch auf, dass ihr Einfluss sehr begrenzt war. Und es endet mit den bekannten Worten, dass kein König im Land war und jeder tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Mit Saul und nach ihm, vor allem mit David, beginnt die Zeit des Königtums innerhalb der israelitischen Theokratie. Das heißt, Gottes Gesetz gilt unmittelbar und der König ist vor Gott für die Herrschaft des Volkes verantwortlich. Aber schließlich straft Gott Israel und bringt sie unter fremde Herrschaft, das Nordreich zuerst unter die Assyrer und später auch das Südreich unter die Babylonier und später dann auch unter persische und griechisch bzw. griechisch-syrische und römische Herrschaft. Und in der ganzen Zeit seit dem Exil wurde das Volk Israel bekannt für ihre politische Aufruhr. Die Samaritaner, sie schreiben in Esra 4 an den persischen König Ahasveros: Nun sei dem König kund, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird und die Mauern vollendet werden, dann werden die sich Steuern, Abgaben und Zoll nicht mehr geben und das wird schließlich die Könige schädigen und du wirst in dem Buch der Denkwürdigkeiten finden und erkennen, dass diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist, die Könige und Länder geschädigt hat und dass man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat. Deshalb ist diese Stadt zerstört worden. Das war sozusagen der Ruf, den auch die Samaritaner weiter verbreiteten und in gewisser Weise war es auch richtig, auch unter den unter Gamaliel Gedalia, der umgebracht wurde und so weiter. Es gab auch unter den letzten Königen Judas gab es so viel Spannung und immer wieder auch Aufruhr. Wobei Jeremia ja empfohlen hat, sich da zu beugen. Und das ist eine Gemengelage, ein Vorwurf, der den Juden gemacht wurde und der anhielt. In den Zeiten zwischen dem Alten und Neuen Testament finden wir den Aufstand der Makkabäer und die Herrschaft der Hasmonäer gegen die griechisch-syrische Herrschaft. Aber die Römer eroberten schließlich Israel. Und zur Zeit des Neuen Testaments war die Messias-Hoffnung sehr, sehr eng verknüpft mit militärischer Rückeroberung, mit staatlicher Eigenverantwortung, mit nationaler Unabhängigkeit, endlich nicht mehr unter fremder und gottlosen Herrscher leben zu müssen. Und einzelne jüdische Gruppen gingen damit unterschiedlich um. Aber Jesus wurde genau in diese Erwartung und in diese Verunsicherung hineingefragt, ob die Juden dem römischen Kaiser, der Israel gewaltsam erobert hat, Steuern geben sollten. Ein Zeichen der Untergebung. Und seine bekannte Antwort lautet in Matthäus 22, Abvers 19, zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Damit bestätigte er die Rechtmäßigkeit der Herrschaft des Kaisers, aber er betonte auch gleichzeitig die absolute Herrschaft Gottes. Sie widersprechen sich nicht. Israel ist keine theokratische Monarchie mehr. Sie sind von Gott unter die fremden Mächte gegeben worden, als ein Gericht. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht mehr über Israel herrscht. Es heißt nicht, dass der Kaiser oder Gott, sondern dem Kaiser, was dem Kaiser gebührt, wie die Steuern oder die staatliche Autorität. Aber Gott, was Gott gebührt, nämlich das ganze Leben, weil das Bild Gottes auf unserem Leben steht. Wir sind als Menschen in seinem Bild geschaffen worden. Als Pontius Pilatus, der bekanntermaßen grausame römische Statthalter, Jesus im Verhör zur Rede drängt, weil er doch Macht habe, ihn kreuzigen zu lassen oder ihn freizugeben, da antwortet Jesus erstaunlicherweise so, in Johannes 19, Vers 11. Jesus antwortete, du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Jesus bestätigt, dass Pilatus von Gott selbst rechtmäßige Macht erhalten hat, über das Leben von Jesus zu urteilen. Er sagt nicht, deine Macht ist ist nur falsch, hast du falsch an dich gerissen, wurde dir fälschlicherweise übertragen. Deine Macht gilt nicht. Ich bin der Herr aller Herren und der Könige aller Könige. Nein, er sagt, du hättest keine Macht, wenn Gott sie dir nicht gegeben hat, hätte. Aber damit bestätigt er, diese Macht, die du hast, hat Gott dir gegeben. Was für eine Aussage. Was für eine Aussage in dieser Situation. Wir können es kaum fassen. Die Apostel im Neuen Testament richten nun die christliche Botschaft an die ganze römisch beherrschte Welt, in der Juden und Heidenchristen in den unterschiedlichen Provinzen und Kolonien Roms lebten. Und es gibt drei Hauptstellen, die sich mit der staatlichen Macht auseinandersetzen. Römer 13, 1. Petrus 2 und Titus 3. Und in allen drei Stellen wird sehr deutlich betont, dass die Christen die gottlose Regierung anerkennen sollen. Und zwar, weil die staatliche Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Es klingt eigentlich so, wie im Alten Testament, wo der König Saul oder der König David oder Salomo von Gott eingesetzt wurden. Sie wurden gesalbt und damit war klar, sie sind jetzt hier in Verantwortung und sind vor Gott verantwortlich und es hatte eine besondere Autorität, dass sie hier auch diese Herrschaft über das Volk im Namen Gottes vertreten sollten. Aber jetzt hier im Neuen Testament, in Römer 13, Vers 1, da schreibt Paulus: Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes, die aber widerstehen werden, ein Urteil empfangen. Die grundlegende Aussage im Neuen Testament ist, dass sogar gottlose Regierungen dennoch ein Instrument sind, die Gott gebraucht in dieser gefallenen Welt, um eine relative Ordnung aufrechtzuerhalten. Und das betrifft nicht nur staatliche Mächte. Es betrifft genauso die Ordnung wie innerhalb der Familie, die weiterhin die Grundstütze einer geordneten Gesellschaft ist. Eine ganz wesentliche Aussage im Neuen Testament ist, dass das Reich Gottes in dieser Zeit beginnt und damit eine neue Ära einleitet. Wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber dennoch leben wir als Christen in dieser Welt, in dieser gefallenen Welt und sollen uns auch nicht völlig isolieren und abkapseln und irgendwie eine Parallelgesellschaft bilden, sondern ordentlich, ehrbar und vorbildlich leben in den Ordnungen dieser Welt. Sowohl innerhalb der Ehe, in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern ebenso, in der Arbeitswelt zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in der Gemeinde zwischen Gemeindegliedern und den Ältesten und eben auch als Staatsbürger gegenüber den Verantwortlichen in der Regierung. Es sind alles Anordnungen, die auch weiter Bestand haben für Christen. Die Familie, Gott hat sie geschaffen. Nun, es wird sie nicht mehr geben im Himmelreich. Die Ehe wird es in dieser Form nicht mehr geben. Die Verantwortung zwischen Eltern und Kindern wird es in dieser Form nicht mehr geben im Himmelreich. Aber in dieser Welt dient sie zum Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, und zum Erhalt dieser Welt und ihrer Ordnung. Die Gemeinde Gott hat sie geschaffen. Es ist keine Erfindung von Menschen. Er hat auch die beiden Ämter, die Ältesten und Diakone, in seinem Wort angeordnet. Darüber hinaus gibt es allerdings keine menschliche Hierarchie, was uns als Baptisten äußerst wichtig ist. Aber die Institution Gemeinde und die Ämter, die das Wort Gottes nennt, wir finden sie in der Schrift als eine Anordnung Gottes und nicht als eine Idee von Menschen. Und deswegen ist es auch durchaus sinnvoll zu fragen, ist es hier etwas, was Gott angeordnet hat oder was von Menschen erdacht ist. Aber was die Staatsmacht angeht, ist das eben auch der Fall. Gott hat sie angeordnet. Und das ist das, was Paulus sagt. Es ist eine Anordnung Gottes zum Erhalt der Ordnung und einer gewissen Sicherheit in dieser Welt, dass er Staatsmächte eingeführt hat, ein Staatssystem, kein besonderes ausgewähltes. Es geht in der Bibel nicht nur darum, nur die Monarchie ist eine von Gott angeordnete Staatsform oder nur die Demokratie oder was es da alles gibt. Er sagt aber Staatsmächte in den unterschiedlichen Formen. Es ist von Gott angeordnet. Und das betrifft nicht nur gottesfürchtige oder gläubige Herrscher. Als Paulus den Römerbrief schrieb, da ist Nero gerade Kaiser in Rom geworden. Er war anfangs nicht so schlimm, wie es dann am Ende seiner Herrschaft war, aber er war zu keiner Zeit den Christen freundlich gesinnt oder gar gläubig. Doch Paulus nennt die Obrigkeit in Römer 13 sogar Gottes Dienerin. Das bedeutet, dass Gott den Staat bewusst für seine guten Zwecke gebraucht, wie ein Instrument. Die Regierung ist nicht nur seine Anordnung im theoretischen Sinne, dass sofern es gut und zum Wohle der Gläubigen ausgeführt wird, von Gott gewollt ist, sondern dass jede Regierung ganz praktisch von Gott gebraucht wird, ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Nicht nur, dass Gott sie zulässt in seinem ewigen Ratschluss, wie er auch vieles Böse zulässt und doch nicht Autor des Bösen ist, sondern dass er sie ganz bewusst eingesetzt hat. Die Regierungen, Gott setzt sie ein. Natürlich ist er auch hier nicht Autor von Bösen, nicht die Ursache für das Böse, was auch von Regierungen getan wird. Aber er setzt Regierungen ein. Paulus schreibt, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. In Daniel 2, Vers 21 erklärt Daniel dem König Nebukadnezar: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Nebukadnezar war ein böser König. Er hatte das Südreich erobert, er hat Jerusalem zerstört, er hat den Tempel beraubt. Und viele Israeliten, unter anderem Daniel, nach Babylon geführt, ins Exil. Und dennoch nennt Gott Nebukadnezar seinen Knecht oder seinen Diener in Jeremia 25, Abvers 8. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen. In Vers 11 heißt es, und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Gott sagt, dieser böse König Nebukadnezar, der mich nicht kennt, der anderen Götzen dient, er ist mein Knecht. Wir haben es auch heute in der Schriftlesung gelesen, wie Gott sagt, das ist mein Hammer, mit dem ich schlage. Aber er straft gleichzeitig auch Nebukadnezar für seine Sünde, dass er seine Aufgabe in stolzer und gottloser Haltung durchführte. Er wollte Gott nicht dienen, auch wenn es, wenn wir in Daniel durchaus lesen, dass es so manche Hinweise auf Erkenntnis gab. Aber er wollte Gott nicht dienen als Instrument des Gerichts und deswegen hat Gott auch ihn gedemütigt. Er strafte ihn für seinen Missbrauch. In Vers 12 lesen wir noch im gleichen Kapitel, und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr, und am Land der Chaldäer, und ich mache es zu ewigen Einöden. Nebukadnezar, er wurde sogar persönlich gedemütigt, dass er wurde wie ein wildes Tier und dann auch später unter Belsazar kamen die Perser und haben das Land Babylon erobert. Dieses Prinzip bleibt aber bestehen seit dem Paradies, eben auch nach dem Sündenfall, dass Gott eine Struktur von Autorität unter seiner eigenen auf dieser Welt einsetzt. Gott hat absolute Autorität, aber er delegiert eine relative, eine begrenzte Autorität in unterschiedliche Institutionen, dem Staat, der Familie, der Gemeinde und ein Stück weit auch in die Arbeitswelt hinein. Um in dieser, wenn auch gefallenen Schöpfung, eine Ordnung und Bewahrung zu gewährleisten. Ohne diese Ordnung wäre es wie vor der Sintflut. Aber seit dem Sündenfall, beziehungsweise durch die Sünde, ist das Verhältnis zu Autoritäten sehr umkämpft, und zwar von beiden Seiten. Durch Machtmissbrauch von denen, die in Autorität stehen, und durch Rebellion und Aufruhr, sowohl in der Familie als auch auf der Arbeit, im Staat oder sogar in der Gemeinde, von den Seiten, die untergeordnet sind. Im ersten Jahrhundert gab es starke Bewegungen, jede dieser Institutionen in Zweifel zu ziehen oder auszuhebeln, gerade auch unter den Christen, durch die Lehre des Evangeliums. Da gab es Frauen, die gesagt haben, Paulus lehrt, wir sind alle eins in Christus. Da ist weder Mann noch Frau, sondern wir sind eins in Christus. Jetzt kann ich es sein lassen mit all den Zeichen der Untergebung. Jetzt begegnen wir uns auf der gleichen Stufe. Und Paulus sagt nein. Die Lehre ist wahr. Eins in Christus. Aber in dieser Welt ordnet euch unter. Oder es gab Sklaven, die gesagt haben, ich bin frei in Christus. Ich muss mich nicht mehr irgendwelchen Menschen unterordnen. Christus hat mich befreit. Und Paulus sagt nein. Ja, Christus hat dich befreit. Aber wenn du loskommen kannst, dann nutze die Freiheit. Aber solange nicht, ordne dich unter. Ordne dich unter in deiner Arbeit. Gebrauche nicht, dass die Lehre des Evangeliums zu einer sozialen Umkehrung der gesellschaftlichen Ordnungen. Dann missbrauchst du das Evangelium. Dann wird das Evangelium zu einer Art politischen Initiative, zu einer sozialen Umkehrung. Und dafür ist es nicht gegeben. Und auch die Bürgerschaft im Reich Gottes. Ja, wir sind Bürger des Himmelreiches. Oh, jetzt müssen wir nicht mehr hören auf irgendwelche Statthalter, auf irgendwelche Kanzler, auf irgendwelche Präsidenten, auf irgendwelche Könige oder Kaiser. Wir haben doch Gott zum König. Wir haben ihn doch zum Herrn. Wir sind doch Bürger im Himmelreich. Und Paulus sagt, ja, das stimmt. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Wir haben eine doppelte Staatsbürgerschaft. Wir sind auch Bürger in dieser Welt. Und die Könige und alle staatlichen Mächte, die vorhanden sind, sie sind von Gott eingeordnet. Und wenn du sagst, dass du Gott zum Herrn hast, aber willst dich nicht unterordnen den Ordnungen, die er in diesem Leben, in dieser gefallenen Welt, zu seinen Zwecken eingerichtet hast, dann widerstehst du ihm und nicht nur den menschlichen Ordnungen. Oder auch in der Gemeinde. Da gab es Christen, die gesagt haben, wir haben alle Geistesgaben bekommen, wir haben alle den Heiligen Geist. Oh, was muss ich mich irgendjemandem unterordnen, der sich Ältester nennt? Wir haben doch alle Freiheit, wir sind alle eins, wir sind doch alle Brüder. Und Paulus sagt, nein, ordnet euch den Ältesten unter, erkennt die an, gebt ihnen Ehre. Natürlich sind wir alle geistbegabt, aber es dient der Auferbauung der Gemeinde, nicht der eigenen, nicht um auf den anderen herabzuschauen, nicht um ein Machtspiel auszuüben, sondern der geistlich ist, er wird auch in Gemeinde erfahren und erkennen, dass das, was Gott ehrt, da ist, wo ich dem anderen dienen kann zum Guten. Also in allen Bereichen bestätigt das Neue Testament, dass es Gottes bewusste und gewollte Anordnung ist, dass diese Autoritätsstrukturen erhalten bleiben, auch mit dem Evangelium. Auch in diesem heilsgeschichtlichen Bogen, der durchaus vieles hinter sich gelassen hat, wie eben die besondere Betonung der nationalen Staatsordnung Israels und so weiter. Mit dem direkten Gesetz von Gott, was auch für das Zivilgesetz bedeutete und so weiter. Aber Paulus sagt, aber die Autorität ist nicht aufgehoben. Nun seid auch den menschlichen Ordnungen, den staatlichen Mächten untertan. Gott hat sie gegeben zur Ordnung und zum Guten in dieser gefallenen und sündendurchtränkten Welt. Bis Christus wiederkommt und eine gänzlich neue Ordnung schafft, erklären die Apostel, diese Ordnung ist eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat, die Gott gefällt. Autorität ist etwas, ist keine Folge der Sünde, sondern eine Eingrenzung der Sünde. Autorität und Machtstrukturen sind nicht erst durch die Sünde in diese Welt gekommen, sondern sie erhalten eine sündige Welt vor dem völligen Untergang. Es ist eine Form, wie Gott diese Welt erhält, bis Christus wiederkommt. Und ich hoffe, ihr versteht, warum ich so einen großen Rahmen aufziehen muss, um dieses eine Thema richtig zu verstehen. Es geht nicht nur um Politik. Es geht um die Frage nach Autorität, nach Macht in dieser Welt. Und es ist eine Frage, die immer wieder missbraucht wird, die auch ein Magnet ist für Sünde, sowohl was Autorität angeht, als auch was Unterordnung angeht. Aber dieses Konzept erstmal zu verstehen und nicht zu denken, alles, was irgendwie was mit Autorität zu tun hat, ist eine weltliche Gesinnung. Wir haben heute Morgen gelesen, seid nicht in Freundschaft mit der Welt, sondern wer ein Freund der Welt ist, der ist ein Feind Gottes. Und manche Christen, sie denken, oh, wenn ich nur diese weltlichen Institutionen zu sehr schätze, dann bin ich ein Freund der Welt und damit ein Feind Gottes. Aber das Neue Testament sagt, nein, 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 es geht um weltliche Gesinnung, nicht um diese Institutionen, die in dieser Welt sind. Die sind von Gott gegeben. Die weltliche Gesinnung ist, wenn ich mit Stolz und Selbstsucht und Egoismus und Eigennutz allein alle Dinge nur für mich gebrauchen oder missbrauchen will. Wir werden aber nun etwas konkreter, wenn wir unter zweitens bedenken, die christliche Pflicht der Unterordnung. Und hier möchte ich einmal die drei schon angesprochenen Bibelstellen lesen, und zwar im direkten Kontext. Und ein paar Anmerkungen dazu geben. Wir lesen zum einen Römerbrief Kapitel 12 ab Vers 9 bis 13 Vers 8. Römer Kapitel 12 ab Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend, in Hoffnung freut euch, in Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht, freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel es an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor dem staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr euch auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Paulus behandelt das Thema Obrigkeit im Römerbrief zum einen in dem praktischen Teil des Briefes, nachdem er die grundlegenden Lehren in den ersten 11 Kapiteln von der Gnade und der Erlösung in Christus dargelegt hat, beginnt ab Kapitel 12 dieser praktische Teil. Und er beginnt in Kapitel 12 mit diesen einleitenden Worten: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das führt er dann in Kapitel 12 und 13 weiter aus. Und zwar unter dem Thema des liebevollen Dienstes an dem Nächsten. Und wie kann man ein lebendiges Opfer sein und den Willen des Herrn erkennen? Und Paulus sagt, indem ihr den Nächsten liebt, indem ihr euch selbst zurücknehmt und dem Nächsten zum Guten dient. Zunächst innerhalb der Gemeinde, in den ersten Versen geht es dann darum, dass wir einander in den Gemeinden, auch mit den unterschiedlichen Gaben, einander achten und wertschätzen, den anderen höher achten als uns selbst. Und dann aber auch die Christen insgesamt ab Vers 9 gegenüber und dann später ab Vers 14 gegenüber der gottlosen Gesellschaft. Hier spricht Paulus von Feinden, von denen, die uns Böses tun, von Menschen, die einem Unrecht tun, die einem nicht freundlich gesinnt sind. Der Christ soll Gott dienen im vernünftigen Gottesdienst, indem er sich nicht selbst rächt, sondern dem Zorn Gottes, der Rache Gottes Raum gibt und nicht Böses mit Bösem vergilt, sondern das Böse mit Gutem überwindet. Und in diesem Kontext hinein erklärt er dann, dass die staatliche Obrigkeit von Gott eingesetzt ist und Gottes Dienerin ist. Und wer sich den staatlichen Mächten widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Eine sehr harte Aussage. Aber Paulus und viele fragen sich, wie passt es überhaupt in diesen Kontext hinein? Vielleicht ist das irgendwie später nur hier reingetragen worden. Aber wir finden direkt danach, wenn er sagt, dass man jedem geben soll, wie es ihm gebührt, wie er ihm schuldig ist, und dann fährt er in 8 direkt weiter: Seid niemand etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und es geht weiter darum, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Offensichtlich behandelt Paulus die Frage, wie wir mit der staatlichen Obrigkeit umgehen, in der Frage, wie können wir Liebe ausüben gegenüber denen, die nicht gläubig sind. Vielleicht sogar gegenüber denen, die uns feindlich gesinnt sind. Das ist der Kontext hier. Und Paulus betont, dass Gott die Obrigkeit, selbst die feindliche und zum Teil gottlose Obrigkeit, gebraucht zur Ordnung. Es ist eine Anordnung. Sie trägt das Schwert nicht umsonst. Gott hat die Regenten dazu beauftragt, das zu tun, wozu der einzelne Bürger nicht das Recht hat, nämlich Rache auszuüben. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, heißt es hier in 12, Vers 19. Denn es steht geschrieben, meines die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und dann, ein paar Verse später, in Kapitel 13, Vers 4, dann sagt es, wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Eine Form, wie Gott Rache ausführt in dieser Welt für Unrecht, wie wir dem Zorn Gottes Raum geben können, ist nicht nur, indem wir warten auf das letzte Gericht, eine Form, wie Gott seine Rache ausführt, ist durch den Staat. Gott gebraucht die Obrigkeit, um das Böse zu bestrafen. Wenn jemand sagt, er bricht in dein Haus ein, weil er dich hasst, weil du ein Christ bist, und er wird erwischt, dann ist es nicht deine Aufgabe, ihn zu bestrafen, aber der Staat wird ihn bestrafen für Diebstahl. Und wir können zu Gott schauen und sagen, danke Herr, dass du meine Sache gerecht hast. Allerdings spricht Paulus auch davon, dass die staatlichen Mächte das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Wir alle kennen Fälle, wo das offensichtlich nicht der Fall war, sondern wo der Staat zum Beispiel moralisch Böses nicht bestraft hat, aber das Aussprechen von Wahrheit bestraft. Wir alle wissen von dieser moralischen Verdorbenheit auch in unseren Tagen. Aber das Gute und Böse ist hier im zivilen Raum gemeint, also auf dem Bereich der Obrigkeit. Die Regierung ist von Gott nicht eingesetzt, um anstelle der Gemeinde die Grundfeste der Wahrheit zu sein und zu erklären, was Gott als gut und was er als böse erklärt hat. Im absoluten Sinne müsste die Regierung dann sogar jeden Menschen bestrafen, denn es ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Nein, in Kapitel 12, Vers 17, da lesen wir, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid bedacht auf das, was ehrbar oder wörtlich, was gut ist vor allen Menschen. Hier geht es nicht darum, was sozusagen das vollkommen Gute, das vollkommen moralisch Gute ist vor Gott, sondern die Regierung bestraft das, was der Gesellschaft schadet, was die öffentliche Ordnung gefährdet, wo sich jemand gegen die geltenden Gesetze erhebt und damit für eine Unruhe sorgt oder wo offensichtlich ein Unrecht geschieht, das ein Leben bedroht wird, das Eigentum beraubt wird und so weiter. Ja, wenn ein Bürger einem anderen beklaut oder Gewalt antut. Wir finden hier also nicht einen Hinweis darauf, oh, wir müssen uns nur den staatlichen Mächten unterordnen, die auch wirklich das Gute belohnen und wirklich das Böse bestrafen, sondern wir finden hier es ist nicht eine hypothetische Sache, so sollte es sein, sondern Paulus sagt, nein, es ist keine Wunschform, sondern es ist eine Aussage, wenn du dich nicht fürchten willst vor der staatlichen Gewalt, dann tu das, was gut und ehrbar ist vor allen Menschen, was gesellschaftlich anerkannt zur Ordnung beiträgt. Fall nicht auf durch unnötige politische Aufruhr. Finden ein ähnliches Beispiel, wenn Jesus sagt, wie könnt ihr, die ihr böse seid, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt? Wie viel mehr der Vater im Himmel? Ja? Es ist auch eine relative, das Gute ist relativ, es beschränkt sich auf das, was Eltern ihren Kindern geben. Wenn selbst gottlose Eltern können ihren Kindern Gutes tun, indem sie versorgen, indem sie erziehen, indem sie sie bilden und dergleichen. Obwohl es nicht gut im absoluten Sinne ist vor dem Gesetz Gottes. Also was Paulus hier betont, ist nicht eine hypothetische Wunschform. Ich wünschte, die Regierung wäre so, dass sie das Gute fördert und das Böse eindämmt. Nein, er beschreibt es als eine Gegebenheit. Die Regierung ist Gottes Dienerin, dir zum Guten, dir als Bürger. Das bedeutet, weil sie für eine relative Ordnung sorgt im zwischenmenschlichen Leben, weil es ein Recht aufrichtet, woran man sich halten kann, woran man sich orientieren kann, für einen relativen Schutz Vor Feinden sorgt der Staat, für eine Erhaltung der Institutionen wie Familie und Arbeit, an die jeder Staat auch ein gewisses Interesse hat. Und Paulus fordert die Christen auf, ordnet euch unter, erkennt die staatlichen Mächte als von Gott eingesetzte Autoritäten an, die das Recht haben, euch etwas zu sagen. Ihr seid auch Bürger in diesem Reich. Und sie haben das Recht, euch etwas zu sagen. Die Gesetze, sie gelten auch euch als Bürger in dieser Welt. Fallt nicht auf als Unruhestifter, als Gesetzlose, als solche, die sich entweder ganz aus der Gesellschaft herausnehmen, wie so manche Sekten, die in einer ganzen Parallelgesellschaft leben wollen, aber auch nicht als solche, die sagen, wir gehören zu einem anderen Reich, wir halten uns an keine Regeln, niemand hat uns etwas zu sagen, nur Gott kann uns richten. Wie gesagt, die Juden hatten im Alten Testament den Ruf, aufrührerisch zu sein. Und auch in Rom wurde nur wenige Jahre, bevor Paulus den Römerbrief schrieb, wurden alle Juden aus Rom vertrieben. Und Sueton, der römische Geschichtsschreiber, er dokumentiert, dass der damalige Kaiser Claudius 49 nach Christus, hier zitiere ich wörtlich, die Juden, die sich von Christus ständig zu Unruhen anstiften ließen, aus Rom vertrieb. Christus ist hier offensichtlich eine etwas falsche Schreibweise von Christus. Also es ging das Gerücht rum, die Juden, die werden durch diese jüdische Sekte der Christen zur Aufruhr angehalten. Und Claudius sagt, okay, alle Juden raus. Deswegen waren Aquila und Priscilla dann nach Korinth gegangen, wo sie Paulus trafen, von wo er wahrscheinlich auch den Römerbrief geschrieben hat, weil sie nicht mehr in Rom leben konnten. Und Paulus fordert nun die Christen auf, macht aus dem Glauben keine politische Angelegenheit, sondern umgekehrt, seid gute, zuverlässige, vorbildliche Staatsbürger. Ständig wurde sowohl Jesus als auch die Apostel, sie wurden immer wieder mit diesem Vorwurf konfrontiert, ihr seid Aufrührer, ihr wollt eine politische Revolution starten. Ihr wollt euch gegen den Kaiser stellen. Ihr bringt die Gesellschaft durcheinander. Ihr kehrt hier die ganzen Städte um. Ihr fordert etwas, ihr predigt etwas, ihr verkündet etwas, was uns als römischen Staatsbürger nicht erlaubt ist und so weiter. Das war der Vorwurf, der ihnen immer wieder gemacht wurde. Und Paulus drängt darauf, setzt euch dafür ein, dass euch dieser Vorwurf nicht rechtmäßig gemacht werden kann. Dass das nicht wahrlich so ist. Dass ihr unter dem Schein des christlichen Glaubens eigentlich nur eine politische Revolution führt. Oder meint, das Christentum hebt euch von aller Verantwortung als Staatsbürger. Das würde dem Evangelium nicht dienen. Das würde Christus nicht ehren. Und dies, weil ihr wisst, dass Gott die Regierungen gebraucht in seiner Souveränität. Er lenkt die Herzen der Könige wie Wasserbäche, wie Salomo schreibt. Gebt nicht unnötig Anstoß und ein Zeugnis von einem rebellischen Geist, sondern lasst euch sogar euer Gewissen dazu drängen. Hier heißt es nicht nur wegen der Strafe, sondern auch um eures Gewissens wegen. Lasst auch euer Gewissen euch dazu drängen, dass ihr euch unterordnet, weil dies der gute Wille Gottes ist. Das gehört in diese Welt zu eurem vernünftigen Gottesdienst. In dieser gefallenen Welt. Es gehört zum Gottesdienst gegenüber Gott. Zum Prüfen, was ist der Wille Gottes in dieser Situation. Im Umgang mit Gottlosen. Es gehört zur Nächstenliebe, zum Ausleben der opferbereiten Liebe, dass ich mich niedrig halten kann. Dass ich nicht nur meinen Vorteil suche, sondern auch den Feind lieben kann. Dass wir auch als Christen den staatlichen Mächten uns unterordnen können. Der renommierte Bibelausleger Douglas Moo, er schreibt zu dieser Stelle, es ist nur eine sehr geringe Übertreibung zu sagen, dass die Auslegungsgeschichte von Römer 13, 1 bis 7 eine Geschichte ist, der Versuche, das zu vermeiden, was die offensichtliche Meinung scheint. Also in anderen Worten, über die Jahrhunderte wird hauptsächlich versucht, Römer 13 so auszulegen, dass es nicht wie eine klare Mahnung zur Unterordnung verstanden wird, sondern alle möglichen Ausflüchte, Relativierungen und Umkehrungen werden vorgeschlagen. Weil wir Menschen uns so schwer damit tun, das zu glauben, was offensichtlich so klar hier von Apostel geschrieben ist. Aber gerade der Kontext vom Römerbrief macht deutlich, wie entschlossen Paulus es hier meint. Es geht nicht darum, wie kann ich erkennen, ob eine Regierung von Gott angeordnet ist oder nicht. Wie kann ich, was kann ich dagegen ansetzen, um dem nicht, mich nicht unterordnen zu müssen. Sondern Paulus sagt, nee, es ist Gottes Anordnung. Die bestehenden Herrschaft, die bestehenden Regenten, das ist Gottes Anordnung. Liebt sie. Dient Gott, indem ihr euch unterordnen könnt. Die zweite Stelle, 1. Petrus 2, und hier lesen wir die Verse 11 bis 20. 1. Petrus 2, Verse 11 bis 20. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Petrus erklärt den Kontext hier noch deutlicher. Es geht ihm um das gleiche Prinzip. Lebt ein Leben in dieser gefallenen Welt. Ja, ihr seid genauso wie ich Beisasse und Fremdlinge. So wie Abraham sich genannt hat, als er in Kanaan lebte. Ja, wir sind hier nicht völlig zu Hause. Aber lebt ein Leben in dieser gefallenen Welt, dass nicht nur die Christen sagen, euer Leben ist gut, sondern dass sogar die Gottlosen bekennen müssen, ja, die Christen leben wirklich ein ordentliches, ein vorbildliches Leben. Man kann ihnen außer ihren merkwürdigen Glauben eigentlich nichts vorwerfen. Petrus sagt, bringt alle falschen Vorwürfe und Gerüchte zum Schweigen, indem ihr ein so ehrenvolles Leben führt, dass eure Nachbarn, eure Arbeitskollegen, eure Chefs, eure Familie alle bezeugen müssen, ja, er ist ein Christ und wir würden gerne alle unsere Vorurteile bestätigt sehen, aber er ist treu in allem. Er lässt sich nicht zu Schulden kommen. Und wieder, wir finden hier, dass er sagt, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Also das sind nicht die Leute, die wirklich erkennen, was gut und böse ist, in Gottes Sinn, nach dem Gesetz Gottes. Aber dass sie auf euer Leben, auf unser Leben schauen und sagen, also das muss ich gestehen, sie leben ein gutes Leben. Und all unsere Vorwürfe werden zum Schweigen gebracht. Sie sind keine Aufrührer. Sie sind nicht aufsässig. Sie sind nicht einfach stur. Petrus aber geht sogar noch weiter und ermahnt die Christen, ordnet euch unter als Freie, als von Christus Befreite, aber gebraucht eure geistliche Freiheit nicht als Ausrede, um eure innere Abscheu aller Autorität zu entschuldigen. Gebraucht es nicht als Deckmantel der Bosheit. Sondern erweist allen Ehre, sogar den Ungläubigen und auch denen, die es böse meinen mit euch. Direkt im nächsten Abschnitt, wir haben es gelesen, erklärt Petrus, dass auch die Sklaven sich freiwillig den Herren unterordnen sollen, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn wenn wir zu Unrecht leiden, ist es doch Gnade bei Gott. Petrus, es geht ihm auch hier um das Leben in dieser gefallenen Welt. Und er sagt, oh, hütet euch vor einer falschen Rechtfertigung. Seid lieber bereit zu leiden, als für alles zu kämpfen und in sündiger Weise aufzufallen, als solche, die Böses tun. Und dann noch die dritte Stelle in Titus, da lesen wir ab Kapitel 2, Vers 9, Titusbrief, Kapitel 2, ab Vers 9 bis Kapitel 3, Vers 8. Hier geht es nämlich auch los mit den Sklaven. Titus 2, Vers 9. Die Sklaven ermahne ich ihnen, ihren eigenen Herren, sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nicht zu unterschlagen, sondern allen alle gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck. Niemand soll dich verachten. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Paulus schreibt Titus, der gerade auf Kreta ist, und deren Bevölkerung Paulus zu Beginn eine berüchtigte Unordnung bestätigt. Und deswegen drängt Paulus auch seinen Mitarbeiter Titus unbedingt, Unterordnung zu lehren. Die Kreter sind auch bekannt für ihre Trägheit, für ihre Bosheit. Oh, lass die Christen einen Unterschied machen. Lass die Gemeinden bekannt werden, dass sie eifrig bemüht sind zu guten Werken. Und das schließt mit ein, dass sie sich den staatlichen Gewalten und Mächten unterordnen können, dass sie bereit sind zum Gehorsam, dass sie ihre weltlichen Begierden verleugnen, das bedeutet auch diese stolzen Impulse und Erhebung über andere. Paulus verbindet die Unterordnung der Sklaven mit der Lehre der Gnade Gottes, die uns fähig macht, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu leben und unsere eigenen Begierden zu verleugnen. Und gleich im nächsten Absatz fährt Paulus fort, dass nicht nur Sklaven, sondern alle Bürger sich den staatlichen Mächten unterordnen sollen. Wir sollen auffallen durch gute Werke, denn das ist gut und nützlich für die Menschen, schreibt er. In dem Kontext geht es also darum, wir Christen sollen durch unsere guten Werke nützlich sein, nicht nur für unsere Gemeinde, sondern für die Nation und für die Gesellschaft. Und durch unsere Milde, dass wir nicht leicht streiten, sondern allen Menschen alle Sanftmut erweisen. Was die Apostel betonen, ist, dass wir Christen gerade durch unseren Glauben und die Gnade, die uns von der Herrschaft der Sünde befreit hat, nun ein leuchtendes Vorbild guter und ordentlicher und ehrenhafter Bürger abgeben sollen. dass das ein Teil ist des Lichts und des Salzes, das wir sein sollen auf dieser Erde. Wir sollen fähig sein, uns gering zu halten. Fähig sein zu einem Gehorsam. Fähig sein, dass wir uns unterordnen können. Petrus sagt sogar allen menschlichen Einrichtungen. Das bedeutet, Christen sollen vorbildliche Schüler sein in den Schulen. Lehrer, wir haben einige unter uns, sie sollten merken, welche Kinder aus christlichen Elternhäusern kommen. Weil sie gelernt haben, sich unterzuordnen. Weil sie gelernt haben, übergeordnete Autoritäten zu achten und zu respektieren. Kinder sollten lernen, ihre Eltern zu ehren. Christen sollten vorbildliche Arbeitnehmer sein, die ihre Vorgesetzten ehren. Ja, wir können sogar so weit gehen, Christen sollten in allen Bereichen, und wenn es Mannschaftssport ist, dass sie ihren Trainer respektieren, vorbildlich sein in allen Bereichen, wo es bedeutet, dass man sich auch unterordnen kann, dass man sich selbst zurücknehmen kann, dass man nicht immer die erste Geige spielen muss, dass man nicht immer der lauteste Redner sein muss. Vorbildlich, ordentlich, tugendhaft, in jedem Bereich und eben auch ausdrücklich in der Weise, wie wir uns der staatlichen Obrigkeit gegenüber verhalten. Wo das Zeugnis der Gemeinde vorwiegend um politische Kritik oder sogar politische Aufruhr und soziale Umwälzung wird, da wird das Evangelium verdunkelt. Und da wird das Evangelium ausgetauscht mit sozialen Errungenschaften, wie wir es in den letzten Jahrzehnten in vielen Kirchen wahrnehmen, wo gerade auch die Weihnachtsbotschaften immer nur Sozialmoral ist. Aber als Christen sind wir Bürger zweier Reiche, Himmelsbürger und Bürger in dieser Welt. Weil aber Christi Reich nicht von dieser Welt ist und wir das Reich Gottes nicht in menschlichen Institutionen aufbauen müssen, können wir uns hier unterordnen. Sogar gegenüber staatlichen Mächten, die nicht gläubig sind. Deswegen können sich Frauen sogar gottlosen Ehemännern unterordnen, wie es in 1. Petrus 3 weitergeht. Kinder gegenüber ihren Eltern, nicht nur, wenn sie dem Glauben wohlgesonnen sind, sondern christliche Kinder, sie sollten ihren gottlosen Eltern auffallen als solche, die noch gehorsamer, die noch liebevoller, die noch demütiger sind. Arbeiter gegenüber ungerechten Herren, Bürger gegenüber der staatlichen Obrigkeit, die vielleicht auch in manchem ihnen nicht wohlgesonnen ist. Salomo schreibt in Sprüche 24, Vers 21, fürchte den Herrn, mein Sohn, und den König, mit Aufrührern lass dich nicht ein. Das Neue Testament betont die Pflicht der freiwilligen Unterordnung mit so einem Nachdruck, dass wir nicht schnell aufspringen sollten und sagen, ja, aber. Es kommt uns allen hoch, oder? Wenn wir solche Texte lesen, das Erste, was uns aufflammt, ist, ja, aber, es gibt doch die Ausnahmen. Ja, aber, ja, es gibt sie auch. Aber wir müssen trotzdem hören, was diese Texte sagen. Wir müssen verstehen, worum es den Aposteln geht. Warum sie das mit solch einem Nachdruck hier verkünden. Wir müssen ernsthaft fragen, ist das unsere christliche Haltung? Ist das Grundprinzip, das wir verstanden haben und das wir auch ausleben? Haben wir wirklich verstanden, dass es zu unserem vernünftigen Gottesdienst gehört, dass wir die Anordnung der menschlichen Institutionen als Gottes Wille anerkennen? In den unterschiedlichen Bereichen, im Staat, in der Arbeitswelt, in der Familie, in der Gemeinde und uns ihnen unterordnen und bewusst gehorsam sein wollen, um des Herrn willen, wie Petrus es sagt. Um des Herrn willen. Als vernünftiger Gottesdienst, wie Paulus es nennt. Es gab wahrscheinlich kaum eine Zeit, in der das Prinzip der Unterordnung und der Autorität so sehr bekämpft und verspottet wird wie in der unseren. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, in der es so negativ beurteilt wurde. Niemals wurde Freiheit, Unabhängigkeit und Gleichheit so absolut gefordert wie in unserer. Und es ist für uns Christen heute keine geringere Versuchung als im ersten Jahrhundert, unsere angeborene Abscheu und stolze Haltung gegenüber aller Autorität geistig zu rechtfertigen und irgendwie Ausflüchte zu suchen, um sie zu übertreten. Und das ist der Grund, warum die Apostel so deutlich und ernsthaft dazu aufrufen. Und mir ist es bis zu diesem Zeitpunkt nie so deutlich gewesen wie jetzt, wo ich mich da mit etwas intensiver beschäftigt habe. Wie klar und eindringlich und deutlich die Apostel das betonen. In der Reformationszeit verhinderten viele Könige und Fürsten die Verbreitung der evangelischen Lehre. Aber die Reformatoren erkannten, aber die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt. Und sie stellten sich die Frage, wann ist denn überhaupt begründeter Widerstand gegen die gewaltsame Unterdrückung erlaubt? Und Martin Luther in den aufkommenden Unruhen, aber auch vor allem Johannes Calvin, war durch die massive Verfolgung der Protestanten in Frankreich genötigt, sehr deutlich Stellung zu beziehen. Aber sie erkannten alle, es gibt dieses sehr eindringliche und klare und deutliche Prinzip, was die Apostel und was auch Jesus lehren. Ich zitiere mal etwas von Calvin in seiner Institutio im vierten Buch, Kapitel 20, Absatz 29. Wenn wir also von einem harten Fürsten grausam gemartert, von einem habgierigen und ausschweifenden raubgierig ausgeplündert, von einem faulen vernachlässigt oder schließlich von einem gottlosen und frevlerischen um unsere Frömmigkeit willen gequält werden, so soll uns zunächst die Erinnerung an unsere Missetaten ins Gedächtnis kommen, die unzweifelhaft durch solche Geißeln des Herrn gezüchtigt werden. Dann wird die Demut unsere Ungeduld zügeln. Danach soll uns auch der Gedanke kommen, dass es nicht bei uns steht, gegen derartige Übel Abhilfe zu schaffen, sondern dass uns nichts anderes übrig bleibt, als die Hilfe des Herrn anzurufen, in dessen Hand die Herzen der Könige sind und die Wechsel der Reiche. Es ist der Gott, vor dessen Angesicht alle Könige und alle Richter der Erde dahinfallen und vergehen, die nicht seinen Gesalbten geküsst haben. Es gibt natürlich auch ein Aber, ein Außer und ein Solange bis. Und ich möchte in einer extra Lehrstunde über die biblischen Hinweise zum zivilen Ungehorsam sprechen. Aber wir werden es niemals in das richtige Verhältnis setzen, wenn uns nicht dieses Gewicht der Aussagen der Apostel wirklich ins Mark gehen. Was für eine Bedeutung es hat, dass wir als Christen in der Lage sind, die Kraft haben, die Freiheit haben, aus Liebe zu Gott und dem Nächsten uns unterzuordnen, uns einzuordnen in die Institution, in diese Autoritätsstrukturen, die Gott geschaffen hat, zur Erhaltung dieser Welt und dieser Ordnung. Für heute belasse ich es einmal bei folgendem Zitat, auch von Calvin in der Institutio. Aber bei dem Gehorsam, der, wie wir festgestellt haben, der den Weisungen der Oberen zukommt, ist stets eine Ausnahme zu machen. Ja, es ist vor allem anderen auf eines zu achten, nämlich, dass er uns nicht von dem Gehorsam gegen den wegführt, dessen Willen aller Könige begehren, untergeordnet sein muss, dessen Ratschlüssen ihre Befehle weichen und vor dessen Majestät ihre Zepter niedergelegt werden müssen. Und wahrlich, was wäre das für eine Torheit, wenn man, um des Menschen Genüge zu tun, den zu beleidigen unternehme, um dessen Willen man doch eben Menschen gehorcht. Der Herr nämlich ist der König der Könige. Und wo er seinen heiligen Mund aufgetan hat, da muss er allein vor allen und über alle gehört werden. Und insofern wir dann auch den Menschen unterstellt, die uns vorgesetzt sind, aber allein in ihm, wenn sie etwas gegen ihn befehlen, so hat das keinen Platz und zählt nicht. Was interessant ist, er betont auch deutlich, wir gehorchen den Menschen wegen Gott, wegen seiner Anordnung. Und deswegen lass uns ein paar praktische Hinweise nur kurz zusammenfassen für diesen Moment und dann, wie gesagt, in der nächsten Lehrstunde ein paar Prinzipien bedenken, wo auch ziviler Ungehorsam und ein gewisser Widerstand rechtens und angemessen ist. Aber zuerst die klaren praktischen Hinweise, die auch immer gelten. Zum einen, erkenne die Souveränität Gottes. Die biblische Aufforderung zur Unterordnung in allen Institutionen ist nur möglich, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott es in Kontrolle hat und dass er uns in seinem Wort nicht betrügt. Das fünfte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ist das erste Gebot mit einer Verheißung, schreibt Paulus. Warum ist das so? Weil Unterordnung unter Menschen uns von Natur aus extrem schwer fällt. Und das fünfte Gebot wurde auch schon in der Reformationszeit und davor auch immer wieder betont. Hier geht es nicht nur um die Institution der Eltern, sondern eben auch um die Obrigkeiten. Dass wir uns bereit sind, unsere Vorgesetzten, unsere Übergestellten zu ehren. Und dass Gott eine Verheißung darauf legt. Die werden lange leben in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Es fördert das Leben, es fördert die Gesellschaft, es fördert den Frieden, es fördert die Sicherheit. Als Christen mögen wir uns Gott unterordnen, aber anderen Menschen uns unterzuordnen, das fällt uns von Natur aus schwer. Wie auch allen anderen Menschen. Und je lauter wir uns über Autoritäten beklagen, desto mehr Probleme haben wir für gewöhnlich mit der Pflicht gläubiger Unterordnung. Weil wir nicht wahrhaben wollen, dass es Gottes Wille ist. Und dass er es zum Guten und zur Ordnung gebraucht. Und darum ist das wichtigste Prinzip in der Frage um Autorität und Unterordnung. Vertraue auf die Souveränität Gottes. Dass das, was er in seinem Wort befiehlt, dass es weise ist. Dass Gott uns nicht betrügt. Dass er es zum Guten führt. Dass er weiß, was er tut. Dass er alles in der Hand hat. Dass er es ist, der Könige stürzt und Könige aufrichtet. Alles ist in deiner Hand. Zweitens, ordne dich unter alle rechtmäßigen menschlichen Institutionen. Und solange es nicht um konkrete Sünde geht oder im direkten Widerspruch zum Wort Gottes steht, demonstriere deine Unterordnung durch willigen Gehorsam. Gib ein Beispiel für die Kraft der Freiheit in Christus, dass du ein lebendiges Opfer um Gottes Willen bist. Dass nicht fleischliche Begierden oder natürliches Machtbestreben oder stolzer Eigensinn dich treiben, sondern du den anderen höher achten kannst als dich selbst und um des Herrn Willen dienen kannst in Liebe. Ehre Christus durch ein ehrenhaftes, auch ziviles Leben. Aber bleibe kompromisslos, wenn es um das Gebot Gottes geht. Unterordnen heißt, ich erkenne an, dass Gott jemanden über mich gestellt hat. Sogar Christus erkannte an, dass Gott Pontius Pilatus in diesem Bereich über ihn gestellt hat. Das heißt, Unterordnen ist ein Gebot, was uns immer gilt. Aber da, wo es dann gerade im Konflikt mit dem Wort Gottes steht, gibt es Fälle, wo wir uns zwar unterordnen, aber nicht gehorsam sein müssen. Aber Unterordnung, das heißt, ich erkenne an, diese Institutionen sind von Gott eingesetzt. Ich bin ein Bürger in diesem Leben. Ich bin bereit, mich in allem, wo es möglich ist, unterzuordnen. Es ist eine Pflicht für uns Christen. Und drittens, bete für die Regierenden. In 1. Timotheus 2, Vers 1 schreibt Paulus, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott. Auch hier die Ehrbarkeit. Lasst uns dafür beten, für unsere Obrigkeit beten, dass wir sowohl unseren Glauben in völliger Frömmigkeit ausleben können, aber eben auch, dass wir ein ehrbares und gutes Zeugnis geben können in der Gesellschaft, unter dieser Obrigkeit. Erweise allen Ehre. Die vierte Aufforderung. Erweise allen Ehre. Im großen
Westminster Katechismus erklärten es die Gelehrten in Frage 127 wie folgt. Welches ist die Ehre, welche die Untergebenen ihren Vorgesetzten schuldig sind? Ja, wir haben in Römer 13 gelesen, Ehre, wem Ehre gebührt. Oder auch in 1. Petrus 2, ehrt den König. Welches ist die Ehre, welche die Untergebenen ihren Vorgesetzten schuldig sind? Und die Antwort lautet, die Ehre, welche die Untergebenen ihren Vorgesetzten schuldig sind, ist alle gebührende Ehrerbietung im Herzen, Wort und Benehmen, Gebet und Danksagung für sie, Nachahmung ihrer Tugenden und Gnadengaben, williger Gehorsam gegen ihre rechtmäßigen Gebote und Ratschlüsse, schuldige Unterwerfung unter ihre Züchtigungen, Treue, Verteidigung und Erhaltung ihrer Person und ihrer Autorität gemäß ihren verschiedenen Rangstufen und der Natur ihrer Stellungen, das Tragen und Zudecken ihrer Schwächen in Liebe, damit sie auf diese Weise ihnen und ihrem Regiment zur Ehre gereichen. Ich finde es unglaublich weise, wie Sie hier etwas zusammengetragen haben. Was heißt es, die Obrigkeit zu ehren? Und unter anderem, dass wir dankbar sind für das Gute, das sie tun. Aber auch, dass wir bereit sind, so manche Schwächen zuzudecken. Stell dir mal vor, wie du deine Eltern ehrst. Nicht, dass du wie jede Klatschpresse auf jede einzelne Schwäche sofort hinausposaunst, was für Versager deine Eltern sind. Und wir sollten mit den Politikern in einer ähnlichen Weise ehrenvoll umgehen. Nicht, dass wir ihnen Honig ums Maul schmieren und Schmeichelei betreiben, das ist auch ein falsches Spiel. Aber dass wir in der Lage sind, dass wir bereit sind, sowohl im Gebet als im Gedanken als auch in unseren Reden ehrenvoll von ihnen zu sprechen. Und da, wo wir Grund haben zur Kritik, es auch in ehrenhafter Weise tun. Und zuletzt, zahl deine Steuern. Römer 13, Vers 6, denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, dem Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Die römischen Kaiser haben die Steuergelder für viel Böses ausgegeben. Sogar für Abtreibung und für schreckliche, grausame Kriege. Und dennoch verlangen sowohl Jesus als auch die Apostel deutlich, dass wir unsere Abgaben in Treue zahlen sollen. Nicht, weil wir je nachdem, wie wir beurteilen, wofür sie ausgegeben werden, das ist nicht unsere Verantwortung, sondern dass wir damit ausdrücken, wir erkennen diese Institutionen an, dass Gott sie dennoch, auch trotz mancher Bosheit, zum Guten gebraucht und zur Ordnung. Nicht, weil wir denken, es wird nur sinnvoll verwendet, sondern weil wir wissen, dies gehört zu der Ordnung, mit der Gott diese Welt erhält, bis Christus wiederkommt. Und das sind die Pflichten, die wir Christen haben. Und wie gesagt, in der nächsten Lehrstunde wollen wir uns ein bisschen noch den anderen Aspekt anschauen. Aber ich denke, es ist sogar gut, wenn es tief uns einprägt, das, was übrigens die Apostel scheinbar auch als besonders notwendig erachteten. Denn dieses Thema der Unterordnung kommt in den Lehrtexten vor, die Frage nach sozialem Ungehorsam in den Erzähltexten. Es macht deutlich, was mehr gelehrt werden musste und was wir uns sowieso schneller abschauen. Lasst uns darauf bedacht sein, lasst uns das auch darüber nachsinnen und darüber nachdenken und versuchen, Gott zu ehren in allen Bereichen unseres Lebens, indem wir auch bereit sind, uns unterzuordnen um des Herrn willen. Aber auch in allem zu erkennen, er ist der Herr über alle Herren, der König über alle Könige, dem unsere absolute Loyalität und unser Gehorsam gebührt. Dazu helfe uns Gott. Amen.